Wir haben ja zuerst davon gesprochen, heute Morgen, nur die Freiheit erkennt Wahrheit. Und jetzt drehe ich die Sache um und sage, nur die Wahrheit macht frei. Und dann dieser etwas merkwürdige Satz, der da steht, wer nicht sollen will, muss müssen. Das muss ich ein bisschen verdeutlichen. Die Anknüpfung war ja die, dass wir schon mit dem Medium so etwas entdeckt haben, dass wir gesagt haben, die eigentliche Spitze der Freiheit ist nicht, dass ich handle, dass ich will, dass ich tue, sondern dass ich einwillige, dass an mir etwas geschieht oder mit mir etwas geschieht, dass ich geschehen lasse. Fiat mi. Diese Formel, das hatten wir schon. Jetzt will ich noch einen Schritt weiterführen und sagen, nur das macht überhaupt frei. Das ist Freiheit. Und das ist schwer verständlich. Wenn man mit normalen Leuten redet oder auch wenn man so selber einfach so unreflektiert erstmal so einfach denkt, da meint man, Freiheit besteht ja darin, dass ich eben wollen kann, dies oder jenes. Das nennen wir Wahlfreiheit. Ich bin nicht genötigt, das zu tun, sondern ich habe die Möglichkeit, dies oder jenes zu tun, das nennt man die Libertas Specificationis, oder zu handeln und überhaupt nicht zu handeln. Das nennt man Libertas Exercitii. Das sind die beiden Formen. Also entweder überhaupt was tun oder gar nichts tun, oder dieses oder jenes tun. Das ist so klassischerweise die beiden Bestimmungen von der Wahlfreiheit. Also dass man sagt, es gibt natürlich die bürgerlichen Freiheiten, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Dann gibt es die Willensfreiheit oder die Wahlfreiheit, wenn es sie denn gibt. Nicht? Viele Leute sagen, die gibt es gar nicht. Das möchte ich dann noch weiterführen. Jetzt gucken wir erstmal dort an, also wie ist es mit den Leuten, die die Wahlfreiheit bestreiten? Wir haben ja von einigen Hirnforschern da gesprochen, die das so spektakulär tun. Darauf wäre als allererstes zu sagen, Freiheit kann man nicht beweisen. Warum nicht? Weil Freiheit sich immer zeigt in bestimmten Materiekonfigurationen, sage ich mal jetzt so abstrakt. Also zum Beispiel, jetzt zeigt sich meine Freiheit im Zungewackeln. Dann setze ich so die Schallwellen in Bewegung, die kommen dann bei Ihnen da am Trommelfell an und Hammer, Amboss, Schnecke und was da alles ist und so und dann hören Sie was. Also Freiheit zeigt sich immer darin, dass irgendetwas Materielles passiert, ein materieller Prozess. Ein Arm wird gehoben, es wird geredet. Irgendwie, wie soll sich Freiheit sonst zeigen, wenn nicht in irgendwelchen äußeren Formen? Das nennt man dann Leiblichkeit. Freiheit wird sichtbar in Materie geschehen, anders ist sie gar nicht da. Jetzt kann ich aber jeden materiellen Prozess prinzipiell simulieren und ihn ablaufen lassen, ohne dass Freiheit dahinter ist. So bin ich gegenüber der Freiheit immer in der Situation, ich stehe vor einem Vorhang, hinter dem Vorhang ist eine Stimme, ob das ein Mensch ist oder ein Tonband, weiß ich nicht. Diese berühmten Dinge, denken Sie an die Olympia, an Hoffmanns Erzählungen. Das ist ja auch so ein Thema des 19. Jahrhunderts immer gewesen, die künstliche Eva und all die Geschichten. Ich kann an keinem festen Kriterium festmachen, das ist jetzt aber wirklich ein Mensch und keine Maschine. Da braucht man gar nicht dieses berühmte Turing-Experiment. Turing war dieser Mann, der im Zweiten Weltkrieg den wichtigen Codes der Deutschen geknackt hat, für den U-Boot-Verkehr zum Beispiel und so die Geschichten. Und er hat eine Turing-Maschine entwickelt und so. Der hat folgendes Experiment gemacht, er hat gesagt, wenn ich telefoniere und ob ich rauskriegen kann, ob am anderen Ende ein Mensch oder ein Computerprogramm sitzt. Und das kann ich prinzipiell nicht erkennen, denn ich kann bei fortschreitender Technik das Computerprogramm so gut mischen zwischen Rationalem und Irrationalem, wenn es zu vernünftig ist, glaubt man nicht, dass da ein Mensch sitzt. Nicht? Aber wenn es zu unvernünftig ist, vielleicht auch nicht. Also man muss so eine vernünftige Mischung machen. Und dann kriegt man es nicht raus, ob da am anderen Ende ein Mensch sitzt oder nicht. Das heißt, es gibt kein einzelnes Kriterium, wo man es dran zeigen kann. Denn nochmal, Kriterium, das heißt Entscheidungsmerkmal, das muss ja wieder ein irgendwie materielles sein. Und jede materielle Form kann ich grundsätzlich nachmachen. Noch können wir es nicht so weit. Aber im Prinzip kann es so sein, wie Hoffmanns Erzählungen, erst hinterher merkt man, die Schrauben kommen raus. Es gibt keine zwingende Argumentation, dass ich es mit einem Menschen zu tun habe, statt mit einem Tier oder mit einer Maschine. Deswegen gibt es keinen zwingenden Beweis für Freiheit. Dass irgendwo konkret Freiheit vorliegt. Es gibt große Wahrscheinlichkeiten dafür, das ist richtig, aber keinen zwingenden Beweis, dass ich es hier mit Freiheit zu tun habe. Ist das deutlich? Also Freiheit zeigt sich in materiellen Konfigurationen. Jede materielle Konfiguration kann ich prinzipiell nachbauen, prinzipiell, sodass ich grundsätzlich nicht irgendetwas angeben kann, ein Einzelmoment für sich, wo ich sagen kann, daran merke ich aber jetzt, ob ein Mensch oder ein Tier, ob ein Mensch oder eine Maschine. Darum gilt der erste Satz, Freiheit ist nicht beweisbar. Freiheit ist zweitens, natürlich haben wir gesagt, ich kann Freiheit auch nicht leugnen, denn leugnen ist ein Freiheitsakt. Ich kann nur behaupten, ne, behaupten auch nicht, ich kann verlautbaren, es ist keine Freiheit da. Diese Verlautbarung kann wahr sein oder falsch. Die Frage ist, wie man das nachprüfen soll. Jedenfalls kann man sagen, wenn ich nicht bei mir und beim anderen ein Mindestmaß an Freiheit voraussetze, können wir nicht miteinander diskutieren. Zwar diskutieren Leute mit ihren Dackeln und es diskutieren noch Leute mit ihrem Computer, aber eigentlich geht das nicht. Im Ernst. Sondern diskutieren kann ich nur mit Wesen, die frei sind. Sodass wir, wenn wir miteinander umgehen, einander immer ein Mindestmaß an Freiheit zusprechen, wie weit das reichen mag. Soweit, so gut. Und jetzt kommt da hinein ein Satz von Kant, und den will ich auslegen. Kant hat in einem berühmten Satz gesagt, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Knapper gesagt, Freiheit kann nicht bewiesen werden. Freiheit kann, was ich noch ergänzen muss, auch nicht erfahren werden. Was wir erfahren, ist Spontaneität. Spontan aber ist jeder Dackel. Spontan heißt einfach, dass in einem Lebewesen der Ausgangspunkt von Aktivitäten in diesem Lebewesen liegt. Dass es nicht bloß ein Reizreflexbogen ist, sondern dass hier ein Organismus als Ganzer antwortet auf einen Challenge, sagen dann also da die Naturwissenschaftler, auf einen Anruf, einen herausgerufen. Also Freiheit kann ich nicht beweisen, Freiheit kann ich nicht erfahren, Freiheit kann ich nicht leugnen. Und jetzt sagt Kant, Freiheit ist ein Postulat. Postulat ist ein schwieriges Wort, an sich heißt Postulat wörtlich Forderung. So dass man sagen müsste, Postulat heißt dann, ich will frei sein oder ich soll frei sein. Das meint Kant aber nicht. Kant gibt eine präzise Definition für Postulat. Er sagt, es ist ein theoretischer Satz, also ein Aussagesatz, der aber als theoretischer Satz nicht bewiesen werden kann, sondern unabtrennbar an einer praktischen Erfahrung hängt. Ein Satz, nämlich der Satz, ich bin frei, und dieser Satz hängt unabtrennbar an einer praktischen Erfahrung, an welcher? An der Erfahrung, ich soll. Und davon müssen wir jetzt reden. Was wir erfahren, ist ein Sollen. Kant nennt das kategorischer Imperativ. Imperativ heißt, du sollst. Kategorisch heißt, schlechterdings, ohne Wenn und Aber, nicht bloß unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel, wenn du heute noch nach Frankfurt willst, wirst du das nicht zu Fuß schaffen können. Dann musst du ein Fahrzeug nehmen. Da wird nicht sollen gesagt, sondern müssen. Der Imperativ sagt nicht, du musst. Und jetzt bitte ich Sie hier auch einen scharfen Unterschied zu machen. Wenn wir so in unserer normalen Sprache reden, machen wir keinen Unterschied zwischen müssen und sollen. Heute bitte scharf unterscheiden. Müssen heißt sagen, nicht anders können. Sollen heißt, nicht anders dürfen. Das ist gerade Gegensatz voneinander. Wo wir in der Umgangssprache das vermischen. Also müssen, nicht anders können, sterben. Sollen, nicht anders dürfen. Sofort erkennt man, man kann anders. Das ist das Problem mit dem Gesetz. Das behandelt Paulus im Römerbrief, 7. Kapitel. Gerade an der Erfahrung des Du sollst, merke ich, ich kann anders. Das ist das Problem mit der Erziehung. Nicht, wenn man die Kinder erst darauf aufmerksam macht mit Verboten, dann kommen sie erst drauf. Nur kommt man nicht drumherum. Also, müssen ist nicht eine scharfe Form von sollen, sondern sollen es das Gegenteil von müssen. Müssen nicht anders können, sollen nicht anders dürfen. Und jetzt die These Kants: Wenn ich ein Sollen erfahre, dann erkenne ich, dass ich frei bin. Und nur dort bin ich frei. Und da wundern sich natürlich die Zeitgenossen. Sie sagen, ist doch nicht wahr. Frei bin ich, wenn ich wollen kann. Aber was heißt denn jetzt wollen? Also Wahlfreiheit, hatte ich gesagt. Wahlfreiheit, da habe ich vor mir einen Haufen Güter. Und zwischen den Gütern wähle ich. Aber wie komme ich denn überhaupt zum Wählen? Ich gehe in den Buchladen, das Buch schreit, kauf mich, das Buch schreit, kauf mich, das schreit noch lauter, kauf mich oder so. Was mache ich jetzt? Ich stehe da, nicht? Alles, das sagt die Buchhändlerin, richtig, nicht? Alles klar. Das ist richtig. Im Buchladen geht das ja auch noch, nicht? Aber was mache ich bei anderen Dingen, nicht? Also gut, nicht? Was mache ich da? Ich stehe da und komme überhaupt nicht zum Handeln, wenn nicht doch das eine Buch irgendwie dringt durch in mein Bewusstsein. Was weiß ich, der Titel, die Erinnerung, das Bild drauf, der Autor. Also irgendein Buch nimmt mich eher gefangen, spricht mich stärker an als ein anderes. Dass man dann nochmal fragen kann, ist das eigentlich meine Freiheit? Oder ist es nicht so, dass ich zunächst mal so denke, ich wäre frei, aber in Wirklichkeit werde ich dann von irgendeinem Buch in Beschlag genommen. Ich bin gar nicht so frei, sondern halb sank er hin, nicht? So wie das auch ein anderes Ding ist. Halb zog es ihn, halb sank er hin und so irgendwie ist das wirklich Freiheit. Fragen sich die Leute. Sieht so aus. Ich bin erstmal so souverän, aber wenn ich wirklich souverän bin, komme ich zu gar nichts. Denn für jedes Buch spricht was und gegen jedes Buch spricht was. Es gibt nichts, wo nicht auch was gegen spricht. Im Leben. Deswegen fallen uns Entscheidungen so schwer. Denn entscheiden müssen wir uns entweder oder. Auf der Ebene der Gründe gibt es immer ein Für und Wider. Ein sowohl als auch. Ich habe niemals 100% Gründe für eine Entscheidung. Wer das behauptet, das ist genau Ideologie. Zu behaupten, so wie ich mich entschieden habe, musste man. Dann heißt das, wer sich anders entscheidet, ist dumm oder böse oder am besten gleich beides zusammen. Das macht Ideologie aus. Nein, sondern zu sagen, für mich haben diese Gründe so überwogen, mein Gewissen sagt mir, wenn es jetzt ganz ernst wird, das habe ich zu tun und nicht ein anderes. Aber ich kann nicht sagen, das muss für jeden genauso klar sein in allem hin und her, sondern hier kann es verschiedene Dinge geben. Also, das ist die Sache mit der Wahlfreiheit. Deswegen meine ich, komme ich bei der Wahlfreiheit früher oder später in die Bredouille. Alles geht nicht. Was nun gerade? Wofür jedes etwas spricht und nicht? Und eins kaufen heißt, uns wie andere liegen lassen. Eine Religion wählen heißt, die anderen Religionen lassen. Einen Menschen, sich auf einen Menschen einlassen, heißt, die anderen lassen. Und dann sagen die Leute, geht das eigentlich? Eine Sache wählen, so wie andere Möglichkeiten liegen lassen. Drum unterscheide ich dann von der Wahlfreiheit die Entscheidungsfreiheit. Das Wort ist eigentlich damit identisch, ich muss es nur irgendwie unterscheiden, fachlich. Und Entscheidungsfreiheit nenne ich das, was ich gestern schon mal hingemalt habe. Mich trifft ein Anruf und ich stehe nur vor der Entscheidung, ja oder nicht ja. Also hier bin ich so der Souverän, der Konsument. So ein Haufen Brote im Supermarkt, so ein Haufen Käse oder so, ich kann mir das irgendwie so aussuchen. Hier bin ich nicht souverän. Sondern hier trifft mich ein Anruf, ja oder nein, Vogel friss oder stirbt. Dann sind die Leute immer empört und sagen, das ist die Erpressung durch die Alternative. Sag ich, so ist das Leben. Keiner von uns steht vor der Wahl, ein anderer Mensch zu sein, als er ist. Er steht nur vor der Entscheidung, nehme ich mich an oder nicht. Das ist genau die Situation, in der wir stehen. Und ich behaupte, dass es bei allem Ernst im Leben immer darum geht, aus dieser Wahlfreiheitssituation in die Entscheidungssituation zu kommen. Das ist zum Beispiel die eigentliche Aufgabe der großen ignatianischen Exerzitien. Dass jemand vor einer Lebenswahl in diesem Meditieren des Lebens Jesu, dass sich mit ihm einlassen, sich von seinem Geist erfüllen lassen. Man erkennt, was wird von mir verlangt, will ich es tun oder nicht? Ja oder nein? Also aus dieser Wahl mit ihren Problemen ist die Entscheidung geworden mit ihrem Ja oder Nein. Darum ist das für mich eine ernstere Form von Freiheit. Und dann gibt es die nächste, noch höhere Form von Freiheit, die Freiheit der Entschiedenheit. Darauf will ich nämlich hinaus. Wir wollen gar nicht ständig wählen unser Leben. Wir wollen auch nicht dauernd entscheiden. Sondern irgendwann wollen wir die Entscheidungen hinter uns bringen, um entschieden zu sein. Das kann man dann nennen die Freiheit der Identität oder Wesensfreiheit. Das sind so Ausdrücke, die der deutsche Idealismus hat Identität gesagt eigentlich. Wesensfreiheit kann man auch sagen. Dann bin ich wirklich frei, wenn nichts und niemand mehr mich hindern kann, ich selbst zu sein. Wenn ich ganz ich selbst geworden bin, das wozu ich unterwegs war. Freiheit der Entschiedenheit. Jetzt auch wieder zurück zu unserem Punkt, dass der normale Mensch denkt, nein, Freiheit heißt doch hier das Wählen, Wollen. Warum kommt eigentlich der Kant, Dankeschön, und sagt also, das Sollen ist es. Schauen wir uns jetzt mal die Freiheitssituation an. Also, ich will, bestreite ich ja nicht, dass wir wollen können. Nur behaupte ich, dass wenn ich will, ich noch gefragt werde, warum willst du, was du willst? Warum willst du, was du willst? Das ist doch eine sinnvolle Frage. Was antwortet man darauf? Sagt man, weil für mich diese oder diese Motive bestimmend sind oder diese Hauptziele oder so etwas. Dann kann der nochmal wiederholen und sagen, warum sind jetzt gerade diese Ziele für dich Ziele? Versucht man noch was drauf zu sagen. Und so mag das noch eine Weile weitergehen, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo nur noch zwei Antworten möglich sind. Die eine Antwort heißt, ich mache es so, weil ich nicht anders kann, so bin ich halt. Oder ich sage, ich mache es so, weil ich glaube, nicht anders zu dürfen. Und da haben Sie genau den kantischen Punkt erreicht. Entweder nämlich, ich kann nicht anders, dann bin ich nicht frei. Oder ich kann anders, aber ich glaube nicht anders zu dürfen. Und das ist der Ort der Freiheit. Und drum haben wir damit den kantischen Satz eingeholt. Ein freier Wille und ein Wille, unter dem du sollst, ist dasselbe. Das ist uns wirklich gegen den Strich. Aber ich meine, es ist unbestreitbar. Also auf der ersten Ebene wird gewollt. Räume ich ein. Nur ist das noch nicht die letzte Ebene. Warum will ich, was ich will? Letztlich entweder, weil ich nicht anders kann oder weil ich glaube, nicht anders zu dürfen. Und nur im zweiten Fall ist von Freiheit die Rede. Und deswegen erlaube ich mir diesen so scharf zugespitzten Satz, wer nicht sollen will, muss müssen. Und ich meine, dass das genauso ist, dass wir das in uns auch erfahren, wenn man mal einfach drüber nachdenkt. Gestern hatte ich es so ausgedrückt, was wir zuerst zu tun haben, ist Antwort. Ich werde angefragt in einer bestimmten Weise und ich habe nicht eigentlich zu antworten, was ich will, sondern ich habe zu antworten, was ich soll. Ich kann natürlich die griechische Philosophie und von dort her auch so eine starke Strömung in der Scholastik führen das Wollen zurück auf ein Naturstreben. Die Fachsprache heißt dafür Appetitus Naturalis. Also wir sind von Natur aus ausgelegt auf das Glück, wir können gar nicht anders. Und wenn sich uns etwas zeigt, als uns beglücken, können wir gar nicht anders als es tun, sagen die. Deswegen, haben wir in anderen Zusammenhängen schon öfter angesprochen, ist die antike Ethik keine Sollensethik, sondern eine Strebensethik. Da wird nicht gesollt, sondern ich will. Und dann sagt mir der Ethiker, also ein Aristoteles oder ein Thomas, ein Platon, denk nochmal darüber nach, willst du da wirklich, was du willst? was steckt dann als tiefstes Wollen in dir drin, wo es noch vor aller Freiheit liegt, nämlich ein Naturstreben, ein Ausgerichtetsein, wo du gar nicht anders kannst. Du kannst dir nicht auswählen, glücklich sein zu wollen, das musst du mit allen Fasern. Das heißt, ich lande bei einem Müssen. Und dann ist die Frage, wo kriege ich vor dem Hintergrund dieses Müssens eine wirklich echte Freiheit her? Wie soll das gehen? Denn wenn ich mich bloß täusche, ist ja nicht Freiheit im Spiel. Da gibt es dann keine Schuld, sondern nur Irrtum. In der Bibel ist die Ethik anders. Da gibt es nicht ein Grundstreben und ein Konflikt zwischen eigentlich Wollen oder besser gesagt Streben und bewusstem Wollen, sondern hier gibt es einen Anruf des Schöpfers und ich stehe vor der Entscheidung, Gehorsam oder Rebellion. Und das ist eine ganz andere Ethik. Die wird dann bei Kant wieder neu lebendig. Im Mittelalter haben die das natürlich eigentlich gewusst, weil das ja Christen waren, nicht? Aber sie haben sich so bestimmen lassen von dieser ausgearbeiteten griechischen Philosophie, dass sie sehr stark, das kann man zeigen bei Thomas, vor allen Dingen also in der ganzen Dominikanerlinie, also ein bisschen anders sieht es aus bei den Franziskanern, nicht? Aber in der Dominikanerlinie ganz deutlich siegt also so diese Tradition, diese griechische Position, wenn ich das wirklich sehe, das Gut, kann ich eigentlich nicht anders als dem folgen. Und dann ist gar nicht so einfach, wirklich Schuld unterzubringen. Das Böse, wo das hingehört. Also entweder führe ich das Sollen zurück auf ein Müssen, klassisch genannt Appetitus Naturalis, es ist ein Naturstreben dorthin, oder ich führe es zurück auf einen Gehorsam gegenüber einem Du sollst. Nur dort liegt Freiheit vor, wo das geschieht. Dieses Du sollst leuchtet aus sich heraus ein, ich soll nicht wegen deswegen oder deswegen, sondern ich soll eben einfach, weil es in sich einleuchtet als gut, dass das hier auftaucht. Es trifft mich selbstgerechtfertigt, muss nicht von außen begründet werden. Die Frage, warum gut sein, was heute so die Moral Philosophen stellen, why to be moral, diese Frage, sage ich immer, ist nur mit einer Antwort zu beantworten, nämlich mit der, sowas fragt kein anständiger Mensch. Denn wenn jemand fragt, warum soll ich gut sein, was soll man dem denn sagen? Soll man sagen, du musst gut sein, damit du in den Himmel kommst, sonst kommst du in die Hölle, oder du musst gut sein, damit die Leute dich gut finden, sonst sind die nicht nett zu dir. Sie merken doch sofort, das hat dann schon nichts mehr mit wirklichem Gutsein zu tun. Nein, ich soll gut sein, weil es gut ist, gut zu sein. Aus, fertig. Das leuchtet aus sich heraus ein. Und deswegen ist der Kern des Gutseins ein Folgeleisten. Das widerstrebt uns, denn wer von uns gehorcht schon gern? Also ich jedenfalls nicht. Und ich tröste mich dann immer damit, wenn ich im Hebräerbrief lese, dass auch der Sohn Gottes unter Leiden gehorsam lernen musste. Da denke ich mir, ja, kein Wunder, so weit bin ich noch nicht. Aber wenigstens theoretisch sehe ich ein, zwischendurch gelingt es mir auch, man muss auch mit der Demut nicht übertreiben, aber an sich fällt es einem schwer, auf das Wort eines anderen hin zu handeln und zu tun, statt auf das Wort meiner selbst. Das Gehorchen heißt ja, etwas einsehen, etwas für wahr halten oder für gut halten, ohne dass man es selber einsieht, sondern auf das Wort eines anderen hin, dem ich vertraue. Ich muss vorher eingesehen haben, dass der andere kompetent ist und dass der andere Vertrauen verdient. Aber ich sehe nicht selber ein, dass etwas richtig ist. Ich sehe nicht selber ein, dass etwas gut ist, sondern ich tue es auf das Wort eines anderen hin. Das heißt Gehorchen. Deswegen hat Gehorchen so einen Punkt an Dunkelheit in seiner Mitte. Und hat doch auch Licht drumherum, denn ich muss ja mein Gehorchen verantworten. Kadavergehorsam geht nicht. Und Befehl ist Befehl geht auch nicht. Also wenn ein Befehl gegen mein Gewissen ist, darf ich ihm nicht folgen. Aber wirklich gehorchen heißt, ich selber sehe es nicht ein. Also ich sehe nicht ein, dass es gut ist. Ich darf natürlich auch nicht einsehen, dass es böse ist. Dann darf ich es ja nicht tun. Sondern ich sehe gar nicht ein. Das ist ein Dunkelfleck. Ich sehe nicht ein, dass es wahr ist und ich sehe nicht ein, dass es gut ist. Ich sehe nicht ein, dass es schlecht ist und ich sehe nicht ein, dass es falsch ist. Und in dieser Dunkelheit verlasse ich mich auf das Wort eines anderen. Jesus hat da gepredigt im Schiff des Petrus und dann geht er raus und sagt, fahr raus aufs Meer. Hätte Petrus ja sagen können, mein lieber Mann, du predigst ja ganz nett, aber was verstehst du von der Seefahrt? Du bist doch Tischler oder Schreiner oder Zimmermann. Nein, er glaubt's, fährt raus. Also auf das Wort eines anderen hin etwas tun, das ist eigentlich der Kern nochmal des richtigen Handelns. Nicht ich sehe dort ein, sondern es wird mir aufgetragen und ich sehe diese Autorität, die mir das sagt, ist Autorität. Und der habe ich zu folgen. Es gibt auch Dinge, die ich einsehe. Also der eigentliche Kern der sittlichen Erfahrung ist doppelt. Das ist schon wichtig. Der eigentliche Kern der sittlichen Erfahrung ist so, dass ich einerseits ein Du sollst erfahre, und andererseits einsehe, es ist gut und richtig. Also, dass ich zum Beispiel der Wahrheit die Ehre geben soll. Dass ich Menschen nicht bloß zum Mittel machen soll. Das sehe ich ein und ich soll es unbedingt tun. Das ist sittliche Erfahrung. Wobei es nochmal interessant ist, sie können nicht eins aufs andere zurückführen. Sie können nicht sagen, weil es einsichtig ist, deswegen soll ich es unbedingt tun. Ich kann ja Dinge einsehen, dass sie nützlich sind und so weiter, aber ich muss sie nicht unbedingt tun. Und umgekehrt kann es sein, dass mir Dinge unbedingt auferlegt werden, aber ich sehe eigentlich nicht ein, warum. Wenn Sie zum Beispiel, mein Beispiel ist immer ein orthodoxer Jude, wenn Sie den fragen, warum hält er sich an die Kaschrut, das heißt, warum hat er in der Küche alles doppelt, das Fleischerne und das Milcherne, ein liberaler Jude wird Ihnen das erklären, irgendwie mit der Hygiene. Aber ein orthodoxer Jude wird sagen, nein, Gott will das und das ist meine Gelegenheit, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Ich weiß auch nicht warum. Die 10 Gebote, die weiß man, warum die da sind. Die sind nämlich Betriebsanleitung gelingenden Lebens. Wir halten uns zwar nicht dran, aber zahlen wir dann auch den Preis dafür. Aber da kann man nicht dran sehen, dass wir Gott lieben, weil die uns ja gut tun. Aber alles in der Küche doppelt haben, das sieht man nicht ein. Und daran kann man sehen, dass man Gott liebt. Also dass man ihm da seine Launen erfüllt. So gibt es also unbedingte Forderungen, ohne dass man sie einsieht. Es hat einzelne Kirchenväter gegeben, die haben die Sache mit dem Apfel, wenn es denn einer war, im Paradies auch so ausgelegt. Die haben gesagt, Gott sucht extra etwas einigermaßen Nebensächliches aus, haben die gemeint, damit man zeigen kann, ob man ihm gehorcht oder nicht. Die meisten waren schon anderer Meinung, ist jetzt auch egal, ob das stimmt oder nicht. Ich wollte ja nur ein Beispiel dafür bringen, dass es eine unbedingte Forderung geben kann, ohne Einsicht. Umgekehrt gibt es Einsicht, etwas wäre vernünftig und sinnvoll, aber das muss mich nicht unbedingt verpflichten, das wäre höchst wünschenswert, ja. Aber keine unbedingte Verpflichtung. Dass beides zusammenkommt, Einsicht und unbedingte Verpflichtung, das macht den Kern sittlicher Erfahrung aus. Und das ist eine Dimension, wo ich mich hier ergreifen lasse dann und wo ich also mich dem Sollen füge, aber es gibt auch da Dinge noch, wo ich einfach nicht durchschaue oder sage, nein, ich sehe zwar nicht, worauf es hinausläuft, aber hier stehe ich und kann nicht anders, ich muss meinem Gewissen folgen. Eigentlich muss es nicht richtig, denn ich kann es ja lassen, nicht? Aber ich muss es so lesen, wie für mich, als ob ich nicht anders könnte, aus dieser meiner Freiheit heraus. Dass das dort mit hingehört. Und verhalte mich in dieser Form, dass das mit drin steckt. Und drum sage ich hier, der Ernst der Freiheit ist Verbindlichkeit. Ernst wird erst dort, wo ich nicht mehr im Belieben stehe, sondern wo ich in Anspruch genommen bin. Wo ich also formuliere, hier stehe ich und kann nicht anders. Und das wird in den römischen Digesten, das ist also der Kodex des Kaiser Justinian, der Rechtskodex, der kaiserliche, dort steht drin, das, was mir verboten ist, was gegen die guten Sitten ist, steht dort wörtlich, das muss ich so behandeln, als wäre es mir gar nicht möglich. Da habe ich nicht abzuwägen. Was mir verboten ist, das ist überhaupt nicht in Überlegung zu ziehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Das heißt, es gibt Dinge, da habe ich nicht nach den Folgen zu fragen. Da kann ich nicht sagen, ja, aber da käme ja was bei raus oder so. Wie soll, warum soll ich nicht mit den Embryonen arbeiten? Hinterher kann ich vielleicht Krankheiten heilen. Nein, was wirklich verboten ist, darf ich überhaupt nicht tun. Wenn Sie das nicht akzeptieren, haben Sie der Erpressung Tür und Tor geöffnet. Da kann einer kommen und sagen, lass dich doch mal auseinandernehmen und deine Organe an 4, 5 kranke Nobelpreisträger verteilen, das ist doch für die Welt von großem Nutzen. Das ist die massive Grenze des Utilitarismus. Wenn ich sage, überleg doch mal, wohin das führt und benütze ich das, wenn du den Terroristen folterst, rettest du so und so viele andere das Leben. Wenn wir uns darauf erst einlassen, ist die Sittlichkeit und das Gute schon hin. Und der Erpressung ist Tür und Tor geöffnet. Nein, die Sittlichkeit hängt daran, dass ich diesen Satz festhalte, das, was wirklich mir verboten ist, also was mein Gewissen mir verbietet, das darf ich auf keinen Fall tun. Und das ist der Hintergrund dieses klassischen Satzes, ein guter Zweck heiligt kein in sich schlechtes Mittel. Ich darf nicht etwas tun, was eigentlich verboten ist, damit was Gutes dabei rauskommt. Denn wenn ich das Verbotene tue, ist es schon hin. Und damit man das nachvollziehen kann, darf ich Sie erinnern, womit ich begonnen habe, mit diesen 3 Ebenen des Pascal. Wir sind dann so beeindruckt von der Ebene des Greifbaren, dass dann so viele Menschen tot sind, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Terroristen nicht foltere. Dass ich gar nicht begreife und sehe, was das heißt, dass jemand gegen sein Gewissen handelt. Das liegt nämlich einen Potenz höher. Und es überhaupt nicht zu vergleichen mit sonst so vielen Leichen. Denn sterben tun wir sowieso irgendwann. Das Beispiel, was ich ja immer bringe, weil ich das von Robert Spemann habe, ist ja dieses Beispiel, dass in Polen SS-Leute einem Polizisten eine Pistole in die Hand gedrückt haben und sagen, du erschießt jetzt dieses polnische Mädchen, wenn du das erschießt, lassen wir 10 andere laufen. Und er hat geschossen und ist verrückt geworden und musste in die Nervenheilanstalt. Und wo Spemann sagt, der hätte überhaupt nicht verrückt werden müssen, denn er hätte gar nicht schießen dürfen, abgesehen davon, dass die wahrscheinlich sowieso, die Geschichte weiß ich nicht mehr weiter, nachdem der geschossen hat, natürlich die 10 trotzdem erschossen haben mit Hahaha. Das kommt sowieso nochmal dazu, aber das lassen wir jetzt mal weg. Es geht einfach in sich, er ist nicht verantwortlich. Dieser Mann hat nichts abzuwägen, das eine Kind und die 10 Kinder, denn hier ist nichts mit abwägen. Wenn er das unschuldige Kind nicht erschießen darf, ist er nicht für die Folgen zuständig. Wenn ich im Rollstuhl sitze und kann nicht jemanden aus dem Wasser ziehen, der ertrinkt, da habe ich nicht was unterlassen. Die Frage ist, was ich mir denke, ob ich vielleicht froh bin, im Rollstuhl zu sitzen, weil ich wünsche, dass der ertrinkt. Das liegt auf einer anderen Linie. Aber dass ich ihn nicht rausziehe, kommt überhaupt nicht in Frage. Und so darf dieser Polizist selbstverständlich nicht schießen auf einen Unschuldigen. Und er ist nicht verantwortlich für den Tod der anderen. Das ist ganz wichtig. Er hat es nicht unterlassen. Wenn man das nicht sich wirklich klar macht, nochmal, ist aller Erpressung Tür und Tor geöffnet. Aber, um es ganz scharf zu sagen, also hier kann man nicht kommen und sagen, ja, aber das sind doch da die 10 und das ist der eine. Nein, geht nicht. Und genau das haben wir in der Debatte um die Folter, das haben wir eben mit dem Abschießen der Flugzeuge und das haben wir mit der Ethik des Mitleids und der Ethik des Heilens, die alle an diesem Punkt schon wirklich die Moral verpassen und das ist beängstigend, in welchem Maß hier in unserer Gesellschaft das Bewusstsein für Gut und Böse und für diese Richtung einfach weg sind, wo hier so ganz massiv an der Unterscheidung der Geister fehlt. Ein Punkt, der eigentlich klar sein müsste. Wo das hingehört. Also das ist nochmal ganz wesentlich, deswegen sage ich also hier Verbindlichkeiten verbinden und das heißt dann auf die Zeit hin gesagt, der Preis der Freiheit ist Treue, das ist ein Wort von Krings, von Hermann Krings, der lange Jahre der Vorsitzende des Deutschen Bildungsrates war, der das so formuliert hat, mal bei den Salzburger Hochschulwochen, bei seinem Festvortrag. Sagte er denn, was ist Identität in der Zeit? Wieso bin ich noch derselbe wie vor 5 Jahren? Doch nicht meine Moleküle, sind allerdings alle ausgetauscht. Identität in der Zeit macht, dass ich damals ein Versprechen gegeben habe und heute zu ihm zu stehen habe. Wenn ich meine, ich müsste es aufkündigen oder ich dürfte es aufkündigen muss ich es als mein Versprechen aufkündigen und nicht sagen, das war ja ganz wer anders vor 5 Jahren. Nein, ich war's. Ich habe mich geändert, aber ich habe mich geändert. Ich habe mich geändert. Nicht, das war nicht jemand anderer, sondern ich war anders. Aber Identität in der Zeit habe ich nur in diesem Bezug auf das Wort hin, nochmal so, dass ich es als mein Wort widerrufen muss, wenn ich es widerrufen will. Und ich sagen kann, das war ich ja gar nicht. Auch das gehört hier hinein, also diese Identität, die genau von dort her kommt. Identität, hat mir gesagt, ist die Spitze der Freiheit, nochmal. Nicht? Also Identität, Freiheit in der Zeit steckt genau in dieser Treue, im Stehen zum eigenen Wort. Sonst zerfällt die Identität, und das ist ja eines der großen Themen der Gegenwart, auch in der Literatur, Stichwort Tod des Subjekts oder so, gibt es eigentlich noch die Identität? Ist der Mensch eigentlich noch eher derselbe oder ist es nicht schon so entfremdet, dass er gar nicht weiß, wo er dort hingehört, wer er eigentlich ist? Nein, bei all unseren Änderungen, und man kann ja schon mal darüber nachdenken, was das heißt, ich ändere mich, nicht nur etwas an mir, nicht bloß die Frisur oder dies und jenes, ich ändere mich. Aber ich ändere mich, sonst kann ich gar nicht von Änderung reden. Wenn Splett 1 schon weg ist und jetzt läuft Splett 2 rum, oder Splett, ich weiß nicht, 627, was ist das dann? Nicht? Das kann es ja nicht sein. Und diese Identität, die kommt von dort her, ich werde angerufen und ich habe zu antworten. Aus dieser, genau aus dieser Bezogenheit gibt es nur Identität. Darum heißt hier die Formel Verbindlichkeiten verbinden. Nicht einfach das Wollen und das Wünschen, sondern was eigentlich verbindet, ist dieses Du sollst. Nicht Rechte, sondern Pflichten. Das Du sollst ist das Erste. Wir sind gewöhnt in der Neuzeit von den sogenannten Vertragstheorien her im Staatlichen auszugehen von Rechten, die man hat. Und dann steht mein Recht gegen dein Recht. Ausgehen muss ich aber von Pflichten. Ich soll. Zum Beispiel, ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Aber ich habe kein Recht drauf, dass jemand mich liebt wie sich selbst. Keiner von uns kann leben ohne den Engel der Sympathie, hat Max Frisch formuliert. Aber ich habe kein Recht drauf, irgendwem sympathisch zu sein. Das heißt, dieses Reden von Rechten, das kommt sehr viel später. Ist aber im Recht die oberste Bestimmung. Und wir denken viel zu sehr auf die Moral schon vom Recht her, statt umgekehrt das Recht von der Moral her. Dass man überall von den Rechten ausgeht und alles in Rechte umsetzt. Das ist falsch. Und obendrein ist es schädlich. Warum? Wenn ich mein Recht nicht bekomme, bin ich unglücklich. Wenn ich mein Recht bekomme, bin ich nicht glücklich, sondern bestenfalls zufrieden. Wenn ich mein Recht bekomme, bin ich nicht dankbar. Warum denn? Das ist ja mein Recht. Je mehr Dinge Sie also in Rechte verwandeln, desto mehr verschwinden Ansätze zur Dankbarkeit. Und nur wo es Dankbarkeit gibt, gibt es Glück. Der Glückliche ist dankbar und der Dankbare glücklich. Und das erklärt das Absinken der Glückstemperaturen in unserer Gesellschaft. Weil immer mehr verrechtlicht wird. Wenn ein Kind auf alles Rechte hat, einklagt beim Vater, dass es nur mit dem VW rumfährt, während der Vater so viel Geld hat, dass es ihm gefälligst einen BMW zu stellen hat, hat ja gegeben die Prozesse. Wo bleibt denn da die Ebene von Glück und Dankbarkeit? Wenn ich von Eherechten rede, wo bleibt die Dimension der Dankbarkeit und des Glücks? Wenn ich jede Pflicht umschreibe in ein Recht des anderen, wird der Bereich des Menschlichen immer ärmer und immer geringer. Denn nochmal, glücklich ist man nur, wo man dankbar sein kann. Dankbar ist man nur, wo man mehr bekommt als sein Recht. Wo man etwas bekommt, worauf man kein Recht hat. Und wenn ich alle Dinge umschreibe in Rechte, damit ich nicht auf Gnade und Ungnade jemand angewiesen bin, wird das Leben gnadenlos. Wird das Leben gnadenlos zwischen Menschen und wenn ich das auf Gott hin auch so sehe, auch in dieser Dimension noch einmal. das muss man einfach so vor Augen sehen, dass sich das in dieser Form darstellt. Deswegen ist es alles andere als harmlos, dass wir ständig einen Bereich nach den anderen aus den Pflichten umschreiben in Rechte. Ich meine, das tun die Leute ja nicht aus Übermut, sondern tatsächlich ist es so, dass die Menschen ihren Pflichten nicht so gerecht werden. Also muss man sie an ihre Pflichten erinnern, und das scheint eben schwer zu konstruieren zu sein. So konstruiert man das immer so, dass man den anderen Rechte beispricht, zuspricht. Nicht? Und dann sucht man dann hinterher die Pflichtsubjekte dazu. Zum Beispiel reden dann die Leute vollmundig vom Recht auf Arbeit. Ja, und wer soll mir das geben? In der DDR machte das der Staat mit all den Folgen, die das hatte, klar. Kann ich die Unternehmer verpflichten, mir einen Arbeitsplatz zu geben? Deswegen ist es sinnvoll, von Abwehrrechten zu reden, aber es ist sehr viel schwieriger mit diesen sogenannten positiven Rechten. Soll ich wirklich ein Recht auf Sympathie formulieren? Ich habe das bei meinen Studenten so durchgeführt, aber das stellt euch vor, man stellt also politisch fest, psychologisch fest, jeder braucht 30 Streicheleinheiten am Tag. Und die weniger Hübschen kriegen zu wenig, also macht eine sozialistische Regierung ein Gesetz, jeder hat 30 Streicheleinheiten zu verteilen am Tag. Sind die Leute den ganzen Tag am Herumstreicheln, dann stellt sich raus, ohne eine freie Streicheleinheit kann ich nicht leben, denn ich brauche nicht die Streicheleinheiten, sondern ich brauche sie als frei mir gegeben. Wenn aber die Leute schon pflichtmäßig da 30 Mal streicheln mussten, dann jetzt lass mich ja mit der Streichelei in Ruhe. Und genau das erklärt dann genau das Absinken der sozialen Temperaturen. Und Sie sehen, ich erzähle das ein bisschen lustig, es ist an sich ja schrecklich, nicht? Weil die Menschen sind zu wenig bereit, wirklich in Liebe und Hilfe auf die Menschen einzugehen. Also machen wohlmeinend diese linken Regierungen das zum Gesetz, um den Preis, dass es dann erst recht nicht funktioniert. Das ist unsere Situation. Die Abwehrrechte, die sind zu Recht mit Rechten formuliert, denn die habe ich wirklich, also Religionsfreiheit an erster Stelle, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und was es so gibt, die sind einzufordern. Aber wie ist es mit diesen positiven Rechten jetzt, also nicht diesen negativen Abwehrrechten, die deswegen auch klassischerweise eben das sind, die einzufordern sind und die durchgesetzt wurden, eben gegen Absolutismus und so. Jetzt sieht man aber die Schwierigkeit, was mache ich bei den positiven Rechten, nicht? Ein Abwehrrecht ist, ich verbiete dem anderen, hier auf mein Gebiet einzugreifen, meine Souveränität oder Abgrenzung. So nennt man die negative Rechte oder Abwehrrechte. Und dann gibt es die Rechte, wo ich ein Recht darauf habe, was zu bekommen, was zu kriegen. Und da ist dann schwierig, den zu benennen, von wem her ich das zu kriegen habe. Und deswegen sind die immer noch in der Diskussion. Also gerade Menschen, denen es dran liegt, und das sind eben, wie gesagt, vor allen Dingen, also jetzt gerade auch Menschen, die eher links eingestellt sind, die da eben da beeindruckt sind davon, dass man den Armen helfen muss und den Schwachen oder so, die sagen, wir müssen endlich weiterkommen, bei den bloßen Abwehrrechten können wir nicht stehen bleiben. Die berühmte Formel, wo gesagt hat, die Abwehrrechte erlauben ja nur, arm und reich unter den Zähnebrücken zu übernachten. So hat das Anatole France formuliert. Nicht? Also man gesagt hat, das bringt eben zu wenig, wenn ich bloß Rechte formuliere, dass ich sage, die Armen wie die Reichen dürfen, wenn sie wollen, unter den Zähnebrücken schlafen. Na, damit sind wir deswegen nicht zufrieden. Wir müssen positive Rechte formulieren. Jetzt ist aber bei den positiven Rechten die Frage eben, wenn ich ein Recht auf Wohnung habe, wer baut mir die Häuser? Wer verzichtet auf die Miete dafür? Wie sieht das aus? Da sehen Sie, wo man hier in Probleme hineinkommt, und deswegen ist das noch so im Umbruch und der Diskussion. Wahrscheinlich kennen Sie auch die Vorschläge über eine Grundrente für alle, die einfach da sein muss oder erwirtschaftet, dass das sein muss. Beim Marxismus hieß das, jedem nach seinen Bedürfnissen. Also daran liegt mir. Subjektiv habe ich darauf hingewiesen, dass wenn ich mein Recht bekomme, ich nicht glücklich bin. Deswegen geht es schon gar nicht. Es gab auch so ein Buch von so einem Theologen, das heißt das Recht auf Glück. Das ist nun wirklich gut gemeint, aber hier gilt nun wirklich das Wort von Gottfried Benn, nicht bloß in der Kunst, ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Oft ist das Gegenteil von gut nicht schlecht oder böse, sondern oft ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Denn wenn ich sage, ein Recht auf Glück, ist das Glück schon gestorben. Denn nochmal, wenn ich mein Recht kriege, bin ich nicht glücklich. Also bestenfalls ingrimmig zufrieden. Jetzt hat es endlich doch noch geklappt in der dritten Instanz oder sowas. Aber glücklich und dankbar bin ich nur, wenn der andere mehr getan hat als seine Pflicht. Oder wenn es irgendwie anders gelaufen ist. Also gerade das, was da so ein bemühter Theologe will, hat er damit verunmöglicht, wenn er sowas formuliert. Nein, ich muss von den Pflichten ausgehen. Und deswegen hieß es hier, wer nicht sollen will, muss müssen.